Wie soll die grösste Schweizer Stadt in Zukunft geführt werden? Die Herausforderungen sind gross. Wohnungsdruck, Verkehrskonflikt, Sicherheitsfragen und ein immer enger werdender finanzieller Spielraum. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum zweiten Teil dieser konkreten Doppelausgabe zum Kampf ums Zürcher Stadtpräsidium. Diese Woche sind die vier aussichtsreichsten Kandidatinnen und Kandidaten bei uns zu Gast. Wir zeigen Ihnen die Gespräche im Wechsel, jeweils ab 20:20. Nach dem Raphael Golta und dem Perparim Aftilli sind das jetzt der Ueli Bammert von der SVP, Stadtzürcher Co-Parteipräsident und seit 2018 Zürcher Kantonsrat. Und auf der anderen Seite Serap Karimann von der GLP. Sie ist seit 2022 Stadtzürcher Gemeinderätin. Grüezi miteinander. Grüezi.
Danke.
Gleiche Einstiegsfrage an Sie beide mit der Bitte um eine klare, kurze Antwort. Serap Karimann, fangen wir bei Ihnen an. Welches wäre die erste konkrete Entscheidung, die Sie als neue Stadtpräsidentin treffen würden? Und zwar nicht symbolisch, sondern wirksam.
Wirksam, das ist jetzt eine gute Frage, weil es ist ja immer so auf dieser strategischen Ebene, wo wir uns befinden. Aber ich würde ganz klar als erstes, das ist auch in dem Departement, das angesiedelt ist, würde ich auf die Fachstelle Gleichstellung gehen und ich würde schauen, dass wir weiterhin die Gleichstellungsthemen vorantreiben können. Das wäre zum Beispiel ein Gender Budgeting einführen in der Stadt Zürich.
Und warum genau das?
Weil ich davon überzeugt bin, dass wenn wir eine Gleichstellung haben in der Stadt, dass wir auch eine bessere Gesellschaft haben.
Gut, die erste konkrete, wirksame Entscheidung als Stadtpräsident. Welche wäre die, Ueli Bammert?
Ich finde das immer ein bisschen heikel, solche Versprechungen zu machen. Ich glaube, jeder, der in das Amt neu reinkommt, muss sich zuerst mal zurechtfinden. Aber ich habe mir vorgenommen. Nein, aber ich habe mir vorgenommen, als Stadtrat oder als Stadtpräsident, hat mir ja die Gesetzeslage nicht wirklich in der Hand, sondern die Verordnungen. Und ich würde die Verordnungen durchgehen und wirklich die streichen oder anpassen oder liberalisieren, was es braucht, wo zu viel sind.
Also noch kein Konkret im Hinterkopf?
Konkret habe ich noch nicht im Hinterkopf.
Finanzhaushalt, Steuerfuss, Verschuldung. Zürich ist finanziell gut aufgestellt. Gleichzeitig wachsen die Ausgaben aber schneller wie die Bevölkerung. Wo sehen Sie Belastungsgrenzen vom städtischen Finanzhaushalt? Beim Steuerfuss, bei der Verschuldung oder bei der Leistungsdichte?
Ich glaube, wir müssen wieder Leistungen ansetzen. Es wird viel zu viel gemacht. Es herrscht eine absurde Aktionitis in der Stadtverwaltung und auch in der Politik. Man will alles und jedes noch optimieren. Und dort muss man noch eine Fachstelle schaffen. Dort muss man noch ein Projekt. Frau Karimann hat es vorhin gesagt, Gleichstellungsbüros kann man streichen. Es braucht es nicht. Es braucht es einfach nicht. Der Staat macht viel zu viel. Man muss dort ansetzen. Und dann muss man den Bürgerinnen und Bürgern eine Steuersenkung gewähren, die ist schon längstens überfällig. Wir haben 500 Millionen über mehr Gewinn gemacht letztes Jahr. Und dass wir hier keine Steuersenkung machen und allen etwas zurückgeben, das ist, finde ich, stossend.
Belastungsgrenze vom städtischen Finanzhaushalt, steigende Ausgaben, kleinerer Spielraum. Wo setzen Sie an? Wo orten Sie die Gründe?
Ich glaube, wir müssen vor allem nachhaltige Finanzpolitik machen, wo wir jetzt gerade im Moment, finde ich, teilweise ein bisschen außer Acht lässt. Ich bin froh, dass jetzt der Stadtrat gekommen mit der Investitionsobergrenze, die er einführen will. Ich habe das Gefühl, das hat es eigentlich schon immer gegeben. Das hat auch das Parlament gar nicht gemerkt, dass es das gar nicht gibt, sondern dass der Stadtrat bis anhin einfach investiert hat, ohne sich offensichtliche Grenzen zu setzen. Wir sind froh, ist das jetzt vom Stadtrat selber gekommen. Ich wäre der Meinung, dass man den ein bisschen tiefer hätte ansetzen dürfen, also so ungefähr bei 120 Millionen pro Jahr. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, den wir verfolgen müssen, dass die Investitionen, die wir tätigen, gestaffelt sind und tragbar sind für die nächsten 40, 50 Jahre, die sich dann halt erst dann wieder refinanzieren. Aber das, glaube ich, ist so einer der wichtigsten Punkte, die wir jetzt angehen müssen. Und, aber da bin ich beim Herrn Bammert auch mit der Steuersenkung. Die GLP hat sich in der Vergangenheit immer für die Steuersenkung eingesetzt. Wir haben die 116%-Punkte unterstützt. Wir haben sie auch eingebracht ins Parlament. Und dort stehe ich ganz klar dahinter.
Ihre Partei setzt auf nachhaltige Investitionen anstatt auf eine reine Sparpolitik. Aber wo, sagen Sie, endet das verantwortungsvolle Investieren und, sagen wir mal, die finanzielle Überforderung fängt an.
Ja, das ist immer ein schwierig zu sagen, oder? Weil man gerade bei den Investitionen halt einfach so einen grossen Spielraum oder Spielzeit hat, bis sich das refinanziert. Oder wenn wir heute Fernwärme bauen, dann werden wir erst in 50 Jahren die Refinanzierung haben. Wenn wir grosse Liegenschaftenkäufe kaufen, dann kaufen wir ja immer einen Arealbonus mit, also das, was sich eigentlich daraus entstehen könnte. Und auch das, erst wenn es realisiert ist und erst in 50 Jahren tut sich das dann mit den Kosten Miete dann eigentlich auch refinanzieren. Darum ist es immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, darum müssen wir auch in Zukunft schauen, wie wir das genau lösen wollen. Wo ich aber meine Probleme oder wo ich Probleme im Moment vor allem sehe, ist, dass wir halt teilweise Ausgaben haben, die im Cashflow sind und ich der Überzeugung bin, die bräuchte es zum Beispiel nicht. Also wir haben jetzt aber 365 eingeführt, wo uns ja, wo uns 60 Millionen wird im Jahr kosten. Ich verstehe jede Bürgerin und jeden Bürger. Jeder schaut auf sein eigenes Portemonnaie. Natürlich möchte man das so finanziert haben, aber man muss sich dann halt auch überlegen, wer zahlt das, oder? Und wer profitiert davon, oder? Und jetzt im Moment werden Leute davon profitieren, die das nicht nötig haben. Also ich stehe wirklich dafür ein, dass Personen, die sich das nicht leisten können, die sollen Unterstützung kriegen, oder? Aber ob jetzt eine Person, die bei einem grossen Tech-Unternehmen arbeitet und seine 200'000 Franken verdient im Monat, bin ich jetzt nicht davon überzeugt, dass diese Person ein 365-Abo bräuchte.
Gut, also, aber da kann der Stadtrat nicht einmal viel dafür. Das war eine Volksabstimmung.
Genau. Gut, es sind die linken Parteien, die natürlich solche Initiativen bringen. Und es fängt dort schon an, das ist einfach eine unverantwortliche Politik. Eben, nochmal, bin ich absolut in einer Meinung, der einzelne Bürger, der ja oder nein sagt, der zu dem zugestimmt hat, ja, logisch, man schenkt den Leuten 400 Franken, aber es ist unverantwortlich, so etwas zu machen und eben mit der Gießkanne so Geld zu verteilen.
Also gut, also jetzt lassen wir mal das 365 Abo auf der Seite, aber Sie sagen, sparen, ansetzen, aber wo konkret würden Sie dann mit dem Kürzen anfangen?
Ja, ich kann gar, man muss nur am Mittwoch oben die Gemeinderatssitzungen anschauen. Letzte Woche ist beschlossen worden, 1,9 Millionen für gratis medizinische Versorgung für Sans-Papier, während sich der Durchschnittsschweizer jedes Jahr übersteigende die Krankenkassenprämien aufregt. Gratis Tests für sexuell übertragbare Krankheiten. Ist beides am gleichen Tag beschlossen worden, auch dort. Ich weiss gar nicht mehr, wie viele Millionen das es gewesen sind. Man beschließt ständig solche Ausgaben, die unnötig sind, wo natürlich man alles rechtfertigen kann. Aber am Ende muss sich der Staat doch darauf fokussieren, was wirklich eine Staatsaufgabe ist, was nicht private können bringen und was vor allem nicht aus einer gewissen Eigenverantwortung heraus kann passieren.
Also das heisst, Sie würden auch einen Leistungsabbau in Kauf nehmen, wenn er, ich sage jetzt mal, in einer Stadt wie Zürich sozialpolitisch umstritten wäre?
Selbstverständlich, ja. Also, gerade in der Sozialpolitik wird viel zu viel gemacht, gerade auch im Bereich Sans-Papier. Das erzeugt auch eine Sogwirkung, dass natürlich immer mehr von solchen Leuten herkommen. Das müssen wir unterbinden. Ich glaube, es ist ein weiteres Thema, ist sicher das Wachstum von der Stadt, hängt jetzt hier irgendwo zusammen. Aber es wird grundsätzlich zu viel Geld ausgegeben. Frau Karimann hat vorhin noch die Fernwärme angesprochen. Fernwärme ist etwas Sinnvolles, aber 2,3 Milliarden Franken. Investieren. Das ist einfach, das sprengt alles, das sprengt jedes Mass. Und das ist für mich so eine Klimapolitik mit der Brechstange, die auch nicht nötig ist. Nochmal, wenn einzelne Quartiere so sollen erschlossen werden, okay, aber 2,3 Milliarden Franken ist einfach weit über allem, was vernünftig ist.
Sie sagen auf der anderen Seite, Frau Karimann, ja, man soll investieren und ja, man sieht das vielleicht eben nicht sofort, sondern erst viel später zum Teil. Aber was hat denn für Sie jetzt, ich sage jetzt bei momentan eher knappen Mitteln, was hat denn, da wollen wir sparen? Und Sie sagen, wo, welche Investition hat es auch bei Sparen, bei knappen Mitteln, die braucht es trotzdem?
Also ich bin davon überzeugt, dass zum Beispiel die klimapolitischen Themen, die können wir nicht sparen. Also es ist unmöglich, weil das wird dann die nächste Generation wird das zu spüren bekommen. Also einerseits sind das auch Themen von der Unabhängigkeit. Wir haben gesehen, was mit Russland passiert ist. Wir haben gesehen, was mit dem Gasimport passiert ist. Das wird sich in den nächsten 10, 20 Jahren verstärken. Wir werden mehr so in dieser Grosswetterlage, in der politischen, werden wir den Druck spüren bekommen. Es geht einerseits um unsere Unabhängigkeit und andererseits geht es darum, dass wir jetzt vorwärts machen müssen. Weil je länger wir warten, umso schlimmer wird es mit dem Klima werden und umso mehr werden wir im Nachhinein müssen zahlen. Also es ist, wenn wir vorsorgen, stehen wir ganz sicher besser da in 50 Jahren.
Das ist einfach eine unehrliche Politik. Das muss ich einfach ganz klar sagen. Wir können machen, was wir wissen. Das Klima wird sich nicht ändern, weil der Rest der Welt macht nicht mit. Wir haben die Diskussion schon x-mal geführt, auf allen Ebenen. Es ist unehrlich jetzt zu sagen, wir müssen jetzt investieren, dann haben wir in 50 Jahren etwas davon. Weil wir, es wird nichts ändern, egal was wir investieren. Wir können morgen den ganzen CO2-Ausstoß von der Stadt Zürich auf null runterfahren, wenn wir wollen, mit der Brechstange. Aber dann haben wir gar nichts geändert. Dann haben wir nur unsere Stadt ärmer.
Also und quasi macht der Klimawandel findet sowieso statt, und egal was wir machen.
Nein, der Rest der Welt macht nicht mit. Und das ist offensichtlich. Das wird
und darum warten wir jetzt?
Wir warten nicht, wir machen vorwärts. Der CO2-Ausstoß pro Person, der sinkt markant. Aber man muss nicht mit der Brechstange aufbiegen und brechen probieren.
Und das machen wir in der Stadt Zürich.
Das machen wir definitiv, ja.
Vielleicht noch ganz kurz, Frau Kahnemann. Ist denn also die Stadt Zürich, Sie haben auch gesagt, man muss schauen, wo das investiert wird und dass nur das dort herkommt, an die, die es wirklich brauchen. Ist sie dann sozial? Oder ist sie, bös gesagt, einfach ineffizient organisiert?
Ja, ich glaube, es ist eine Perspektivenfrage, die man hat, oder? Und ich stehe für eine sozialliberale Politik. Und dort, ja, wie es der Herr Baumert schon gesagt hat, läuft es mir zuwider, wenn wir im Giesskannenprinzip Sozialleistungen verteilen, oder? Und ich finde, es muss wirklich gezielt den Leuten, die müssen unterstützt werden, die das auch nötig haben. Und da, wo ich mich dann aber doch nochmal vom Herrn Baumert unterscheide, ist, ich will nicht den Staat kaputt sparen und ich will auch nicht, das für mich heisst Eigenverantwortung, das ist nicht ein losgelöstes Wort, das wir haben, sondern Eigenverantwortung kann nur dort stattfinden, wo wir die gleichen Rahmenbedingungen haben, wo alle die gleichen Chancen und die gleiche Gerechtigkeit haben und dort kann man seine eigene Freiheit und seine Eigenverantwortung auch ausspielen, oder? Und darum ist es so wichtig, dass es einen Staat gibt, der auch die Aufgaben übernehmen kann und wir müssen dann halt einfach schauen, dass dann in diesem Spielraum die Personen ihre Eigenverantwortung dann auch tragen können.
Ich glaube, vom Wort kaputtsparen möchte ich mich schon schnell distanzieren. Das wird häufig halt gebraucht. Wir wollen nicht alles zurückfahren im ganz grossen Stil. Aber es ist ja nur schon, wenn man ein bisschen weniger mehr ausgeben pro Jahr, reden Linke schon von kaputtsparen. Und da tue ich mich natürlich schon davon distanzieren.
Gut, wir machen den Gump. Der Wohnungsmarkt bleibt das drängendste Alltagsthema in Zürich. Auch der Mittelstand kommt, ob der steigenden Mietpreise zunehmend unter Druck. Welches ist aus Ihrer Sicht der wirksamste Hebel, um den Wohnungsdruck in Zürich real zu senken?
Also grundsätzlich sehe ich verschiedene Ansätze. Man muss vorausschicken, die Politik kann hier nur bis zu einem gewissen Grad wirken. Ich glaube, das ist das, was häufig die Leute ein falsch sehen. Ich sehe zwei Hauptansätze. Erstens muss es einfacher werden, wieder zu bauen. Es muss weniger Einsprachemöglichkeiten geben. Die Fristen müssen kürzer sein. Die Bauauflagen müssen liberalisiert werden. Aber wir müssen auch das Problem an der Wurzel bekämpfen. Es muss endlich in diesem Land möglich sein, die Zuwanderung wirksam zu begrenzen. Weil es kann nicht sein, dass jedes Jahr mittlere grosse Stadt in das Land einwandert. Irgendwo wollen die Leute wohnen und die Stadt ist nun mal sehr attraktiv. Sie wollen in die Stadt hineinkommen. Als Stadtpräsident, als Stadtrat würde ich mich dafür einsetzen, dass das Wachstum nicht nur in die Stadt Zürich konzentriert wird, sondern auf den ganzen Kanton und auf die ganze Schweiz gleichmäßig verteilt wird und auch abbremst.
Wir kommen auf Detail noch zu reden. Vielleicht zuerst allgemein. Wo, welchen Ort würden Sie, also wo würden Sie den Hebel ansetzen?
Ja, ich sehe es immer so an drei Punkten. Möchte ich es einmal jeweils aufzeigen. Also wir haben extrem kapitalstarke Investoren in der Stadt oder zum Beispiel die ganzen Pensionskassen. Und im Moment habe ich den Eindruck, führen wir einen Kampf gegen die Investoren in der Stadt. Und mein Anliegen wäre, dass wir eigentlich viel stärker mit ihnen zusammenarbeiten. Also grössere Städte in Europa zeigen das ja, zum Beispiel Hamburg mit städtebaulichen Verträgen. Wir werden in der Stadt niemals so viel Geld haben, um gegen die Investoren anzukämpfen. Also darum verstehe ich nicht den Stadtrat bis heute, dass wir nicht viel stärker mit Investoren zusammenarbeiten, um den bezahlbaren Wohnraum zu bauen. Das ist so ein Teil. Dann haben wir sicher auch die Liegenschaftenkäufe, wo ich davon überzeugt bin, dass wir die weiterhin beibehalten müssen. Nicht in der Höhe, wie es jetzt die SP letztens gefordert hat, mit 600 Millionen. Wir sind mit der GLP mit 350 Millionen mitgegangen. Ich glaube, dort kann man aber auch noch vieles effizienter gestalten, dass man sagt, anstatt die kleinen Liegenschaften, die wir teilweise kaufen, die ich jetzt in der Kommission als Präsidentin sehe, in der Finanzkommission, könnte man die Ausgaben, die wir dort haben, ein bisschen effizienter gestalten und viel mehr grössere Liegenschaften kaufen, wo man einfach viel mehr strategisch könnte mehr rausholen mit dem Geld. Und dann gibt es natürlich auch noch die Option, die man noch könnte machen, wo die Stadt im Moment häufig auch noch selber baut. Und ich bin überzeugt, dass eben das ist zum Beispiel für mich keine Staatsaufgabe, dass sie tatsächlich selber baut, sondern das Land, das sie kauft, dass sie das im Baurecht eigentlich vermehrt an Genossenschaften sollte abgeben oder an ihre vier Stiftungen, die sie auch hat. Wobei auch dort, finde ich, müsste man die eigentlich zusammenlegen, die vier Stiftungen, weil die sich im Moment auch auf dem Markt konkurrenzieren.
Gut, also jetzt kommen wir wieder zurück. Sie haben angesprochen am Anfang, die SAP setzt sich ein und kritisiert ja vor allem die vielen Regulierungen. Aber jetzt muss man gleich sagen, wo scheitert es denn? Oder welche müssten wir abbauen, damit günstiger und vor allem auch schneller gebaut werden
können? Also das Problem ist natürlich nicht nur ein städtisches, es ist auch übergeordnetes Recht, aber grundsätzlich, wir leisten uns den Luxus von übertriebenem städtebaulichem Schutz. Also, dass man zum Beispiel in gewissen Quartieren nur bis zu einer gewissen Höhe darf bauen, ist sicher ein Problem. Aufstocken müsste möglich sein, es müsste schneller möglich sein, etwas auch höher zu bauen. Die Regeln für die Verdichtung müsste man lockern. Ganz konkret ist das jetzt, würde das, glaube ich, zu fest ins Detail gehen. Die Einsprachemöglichkeiten sind zu gross. Zum Beispiel, dass wir ein Stadionprojekt haben, das seit 10, 15, bald 20 Jahre nicht gebaut werden kann, ist für Zürich eigentlich wirklich eine Peinlichkeit. Und ich glaube, da müssen wir
Drama, würden andere sagen.
Drama, ja. Also, wir finden kaum Worte dafür. Ja. Überall sonst werden Stadien gebaut und bei uns wird es von gewissen politischen Kreisen blockiert, weil nicht alle Wohnungen gemeinnützig sind. Ich glaube, da müssen wir wirklich zurück zum sinnvollen Kompromiss kommen.
Da kommen gerade zwei Fragen. Also, erster Punkt, Verdichten haben Sie angesprochen. Also, würden Sie dann Verdichtung oder zugunsten von der Verdichtung sich auch einsetzen, trotz Quartierwiderstand? Weil das Verdichten ist ja gerade in den Quartieren etwas, wo Widerstand.
Ja, ich bin der Meinung, die Leute wollen nicht in Küngeli-Stell wohnen. Ich glaube, die Leute wollen so wohnen, dass es ihnen wohl ist. Und darum muss wirklich sehr massvoll und quartierverträglich verdichtet werden. Das ist nicht immer einfach, das ist mir schon klar. Darum sage ich, man muss am Schluss das Problem an der Wurzel anpacken und dafür sorgen, dass die Stadt nicht mehr einfach explodiert weiterhin.
Und dann in Ihrem Programm wird dann der gemeinnützige Wohnungsbau, Sie haben davor angesprochen, welche Rolle spielen oder noch spielen?
Also ich glaube, der gemeinnützige Wohnungsbau, den sehe ich zum Teil auch kritisch, je nachdem, wo die Siedlungen dann gebaut werden. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum herum, es hat sich bewährt in Zürich. Wichtig ist beim gemeinnützigen Wohnungsbau, dass die Leute dort eine Wohnung bekommen, die sie auch wirklich nötig haben. Auch das wird von der links-grünen Mehrheit momentan viel zu wenig berücksichtigt. Es dürfen keine Leute dort wohnen, die es nicht unbedingt nötig hätten. Da müssen wir wirklich, und da sind wir ja im Parlament auch dran, da gewisse Regeln zu schieben. Es hat jetzt auch ein Referendum gegen eine entsprechende ähnliche Vorlage.
Die GLP setzt sich in diesem Zusammenhang auch ein für eine Verdichtung und auch für Nachhaltigkeit, Aber wie verhindert man dann gleichzeitig, dass ökologische Auflagen beim Bauen es nicht ganz noch mehr in die Länge zieht und es noch teurer macht?
Ja, es wird natürlich nicht günstiger werden mit dem nachhaltigen Bau. Das ist eine Tatsache. Aber auch da wieder, das zahlt sich halt für die nächsten 50 Jahre dann aus. Also das ist halt immer das Thema von dem Investieren. Oder das, was man heute investiert, das spürt man halt teilweise nicht gerade morgen, sondern das spürt man dann halt erst in ein paar Jahrzehnten vermutlich. Und das hat man ja gerade zum Beispiel Basel hat ja das Beispiel dort auch gebracht, dass man die Wohnschutzinitiative dort umgesetzt hat. Also, dass man keine Ersatzneubauten mehr und keine Sanierungen oder keine Totalsanierungen mehr dürfen machen. Was positiv war, dass es weniger Abriss gegeben hat, oder? Das heisst, die Bestandesmieten sind natürlich so geblieben und sind eher auf einem günstigen Level gewesen. Aber was dazu geführt hat, ist auch einfach gewesen, dass es überhaupt keine nachhaltige Sanierungen mehr gegeben hat. Also für die ökologischen Sanierungen ist einfach nichts mehr passiert. Und dort müssen wir natürlich mega ansetzen, weil also jetzt aus der klimapolitischen Sicht ist der Verkehr und sind Gebäude die Haupttreiber vom CO2.
Ja, aber genau dort, wenn Sie sagen, ja, ökologische Auflagen, das macht das Bauen natürlich teurer, aber dann sind wir genau an dem Punkt, wo dann bei Neubauten oder bei Sanierungen primär Wohnungen im höheren Preissegment entstehen. Und eben das ist ja genau das, was fehlt in Zürich.
Ja, aber die Genossenschaften zum Beispiel beweisen uns ja sehr häufig, dass man ökologisch bauen kann und trotzdem zur Kostenmiete kann Preise anbieten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir auch ein bisschen verfolgen müssen. Aber ich sage auch immer wieder, wir brauchen ja nicht nur Genossenschaftswohnungen. Es gibt in der Stadt auch genug Leute, die sich mehr als das leisten können. Und ich glaube, dort müssen wir auch ein bisschen schauen, dass wir halt wie für jede Lohnklasse in dem Sinn auch Wohnungen anbieten können. Und das heisst nicht, dass alles muss bezahlbar sein, aber es muss mehr bezahlbar sein.
Gut.
Ich glaube, wenn ich noch das letzte Wort sagen darf, sind wir uns glaube auch einig. Am Ende des Tages ist Wohnraum, ist Wohnen ein Produkt, das nicht beliebig vermehrt werden kann. Und wenn die Nachfrage immer mehr steigt, wie das in der Stadt Zürich der Fall ist, dann wird es zwangsläufig teurer. Da nützen all die Instrumente dagegen auch nicht wirklich viel. Das hat die Linke bewiesen. Sie probiert seit 30 Jahren irgendwo das Wohnen bezahlbar zu machen. Es wird immer noch teurer. Das liegt am Ende des Tages irgendwo in der Natur der Sache.
Ja, also wir haben kein Bauland in der Stadt Zürich, oder? Ja, wenn sie, und wenn sie sanieren, dann haben sie ja nachher nicht mehr Wohnungen.
Genau. Also.
Das heisst, es ist eigentlich kein Platz.
Sind wir wieder beim Verdichten, wo nicht unbedingt gewünscht ist.
Ja, aber das heisst, wenn man sagt, Angebot und Nachfrage spielen, das heisst, dann werden die Wohnungen in der Stadt Zürich allein durch das System einfach teurer werden.
Das lässt sich bis zu einem gewissen Grad nicht vermeiden. Und man wirkt entgegen durch diverse Massnahmen, aber man muss da immer irgendwo ein Augenmass behalten.
Sie hören den zweiten Teil der konkreten Doppelausgabe zum Kampf ums Zürcher Stadtpräsidium. Bei mir zu Gast sind Ueli Bammert von der SVP und Serap Karimann von der GLP. Eines der sichtbarsten politischen Felder der Stadt, das ist Verkehrspolitik. Sie entscheidet über Alltag, Wirtschaft, auch über Klimaziele und über die Frage, wem der öffentliche Raum gehört. Die Stadt Zürich verfolgt seit Jahren eine Politik der Verkehrsverlangsamung. Weiter wie bisher oder Richtungswechsel?
Ganz klar ein Richtungswechsel. Für mich ist klar, der öffentliche Raum gehört allen. Und da meine ich ganz explizit, er gehört auch am Auto. Und momentan benimmt man sich in der Mehrheit in der Stadt Zürich so, wie wenn die Autofahrer Aussetzungen wären, die man vergraulen will und wo man einfach am liebsten gar nicht mit der Stadt reinlassen will. Ich lese das online, in Zuschriften, die ich bekomme, immer wieder. Ich komme gar nicht auf Zürich, es regt mich nur noch auf. Ich bin gerade letzte mit einem Kollegen abgemacht, um zu Nacht zu essen. Ich habe 3/4 Stunde gewartet, bis er einen Parkplatz gefunden hat. Das ist gewollt. Die Stadt Zürich will, dass Autofahrer hässig werden und nicht mit der Stadt kommen. Es gibt Leute, die aufs Auto angewiesen sind. Es gibt Leute, die nicht anders können. Und ich finde, das ist eine Politik, die ist nicht nachhaltig, die ist nicht vernünftig. Und da würde ich klaren Kurswechsel anregen.
Wir kommen auf das nachher noch. Ich möchte noch sehr schnell Ihre Einschätzung. Verlangsamung, Verkehrsverlangsamung. Ist das der richtige Weg für die Stadt Zürich oder auch Richtungswechsel?
Nein, für mich gibt es ganz klar keinen Richtungswechsel, sondern für mich geht die Richtung in die richtige Richtung. Jetzt habe ich sehr viel richtig gesagt. Ja. ich bin davon überzeugt, dass wir nur mit Tempo 30 einerseits eben auch die Lärmbelastung können senken können. Das ist ein grosses Thema, das wir haben in der Stadt. Die Dauerbeschallung der Autofahrenden, die macht krank. Und es ist halt der günstigste Weg, den wir haben, um Tempo 30 einführen, um dem entgegenwirken. Das ist so der eine Punkt. Dann glaube ich auch, wir müssen natürlich eine Diskussion darüber führen, wem gehört der öffentliche Raum. Und im Moment, und das mag ein Autofahrender vielleicht nicht so gerne hören, gehört der öffentliche Raum zu grossen Teilen der Autos. Und wir müssen uns einfach fragen, oder? Die Velospuren sind dann einmal noch so halb irgendwo noch auf dieser Straße und dann hat man noch irgendwie ein kleines Trottoir.
Also wenn man ja gut, also mit böse Zungen sagen, wir machen mit der Brechstange jetzt Velo-Autobahnen, also die Highways, oder? Die werden jetzt mit der Brechstange eingeführt, also und dem Auto den Platz also weg.
Ich bin Velofahrerin in dieser Stadt, auch mit meiner Tochter, mit dem Velo-Anhänger und ich kann wirklich sagen, dass man es nicht mit der Brechstange macht.
Und dann 3 Meter breite Velowege, die zum Teil gar nicht genutzt werden. Also, es wird schon sehr viel gemacht.
Das würde ich jetzt nicht behaupten, sie nicht genutzt werden.
Man baut in der Stadt eine Infrastruktur auf für Velos, wo von der Politik gewollt ist.
Und auch
in
der Hoffnung, dass sie dann genutzt wird. Und den Eindruck habe ich nicht. Ich möchte zum Beispiel auch auf den Velotunnel verweisen. 40 Millionen für einen 400 Meter langen Velotunnel.
Aber er ist schön.
Fast sehr schön, aber er ist auch viel zu luxuriös. Er ist wieder mal vergoldet, wie üblich in der Stadt. Und er wird viel zu wenig genutzt. Jetzt will man noch eine Velobrücke bauen, die dann wahrscheinlich noch weniger genutzt wird. Das ist nicht vernünftig.
Also, dann sagen Sie mir doch aus Ihrer Sicht, welche Rolle soll denn das Auto in der Stadt Zürich in Zukunft spielen, damit alle, dass der Raum allen gehört.
Wenn ich die Ausführungen von Frau Karimann höre, dann frage ich mich wirklich, soll denn Zürich eine Weltstadt sein oder ein Dorf? Wenn es ein Dorf wäre, dann können wir die Autos schon ausschliessen. Aber Zürich will eine Weltstadt sein, Zürich ist eine Weltstadt und Zürich braucht auch Autos. Und so leid es mir tut, auch Lärm gehört zu einer grossen Stadt. Das ist so. Es gibt auch feiernde Leute draussen, es gibt Trams, die Lärm machen, es gibt Flüger, die darüber fliegen. Das gehört bis zu einem gewissen Grad zu einer Stadt und das Auto wird, nicht was ich soll, das Auto wird auch zukünftig eine grosse Rolle spielen. Man kann das Auto nicht aussperren, weil das Gewerbe braucht das Auto. Es gibt Leute, die darauf angewiesen sind, dass man Auto fahren kann. Und es widerspricht natürlich auch übergeordnetem Recht. Das Auto wird immer durch die Stadt durchfahren. Und es braucht Raum für alle Verkehrsträger.
Also ich möchte dem einfach noch entgegnen. Ich möchte auch keine leislige Stadt haben. Es geht mir nicht darum, dass ich möchte, dass hier die Stadt Zürich jetzt anfängt einschlafen. Ich bin eine Befürworterin von einer lebendigen Grossstadt, wie wir sie jetzt schon haben. Ich finde das super.
Dann gehört aber das Auto dazu, wenn Sie sagen, das soll allen
gehören. Ich sage auch nicht, dass man das Auto ganz aus der Stadt verbannen muss. Um das geht es mir nicht. Für mich ist es total in Ordnung, dass die Gewerbler natürlich mit dem Auto fahren. Leute, die auf das Auto angewiesen sind, weil sie Mobilitätseinschränkungen haben, ist total gerechtfertigt. Für mich ist es auch total gerechtfertigt, dass Blaulichtorganisationen logischerweise mit dem Auto in die Stadt fahren und umfahren und dass es vielleicht auch ältere Personen gibt, die ein Auto brauchen. Also das steht ja außer Frage. Aber ich finde, es wird von rechter Seite oft propagiert, als wäre es ein Recht, ein Menschenrecht darauf, dass man jetzt in die Stadt mit dem Auto fahren. Und das finde ich einfach nicht richtig, oder? In dieser Stadt wohnen ganz viele Menschen, die davon betroffen sind und die sich offensichtlich immer wieder mit einem Rahmenkredit, wo sie mehrmals schon zugesagt haben, dass sie eine andere Verkehrspolitik wünschen, oder? Und sie wünschen auch jetzt mit der Mobilitätsinitiative. Die Stadt Zürich hat ganz klar dagegen gestimmt. Also die Stadtbevölkerung sagt immer wieder, sie wollen leislicher sein mit dem Verkehr und sie wollen nachhaltiger sein mit dem Verkehr. Und auf das muss man auch hören, wenn man im Stadtrat hockt. Und dort bin ich auch schon der Überzeugung, dort müssen wir jetzt ein bisschen vorwärts machen, dass die Stadtbevölkerung auch das bekommt, was sie eigentlich gerne hätte.
Aber die Stadt ist keine Insel und die Stadt ist eingebunden in einen Kanton. Ja. Es ist sehr eng verflochten mit der Agglomeration und da kann man halt einfach die Utopie von einer autofreien oder kompletten
riesigen...
Das sagen Sie ja nicht.
Nochmal, es wird auch zukünftige Autos geben, die reinfahren.
Es werden, wo es soll. Und dann soll das, was noch übrig bleibt, soll elektrifiziert werden.
Du den Leuten sagen, sie dürfen nicht mit dem Auto fahren. Das ist
natürlich.
Das sind immer so die Fragen. Du hast jetzt wie definiert, wer darf denn aber, noch so läuft.
Aber sagen Sie gleich, weil da kommen ja dann auch wieder Ängste oder vielleicht auch kritische Stimmen, wenn man jetzt sagt, eine autofreundlichere Politik. Wie machen wir denn das, dass es dann eben nicht zu mehr Stau, zu Ausweichverkehr und noch mehr Lärm führt? Weil das will ja dann niemand, weder der Autofahrer noch der, der mit dem Velo unterwegs ist. Also wie machen wir das dann? Also, Platz haben wir nicht mehr.
Ich sage einfach, wir sollen aufhören mit der Anti-Auto-Politik. Ich sage nicht, dass mehr Autos sollen kommen. Ich sage nicht, dass wir wieder eine Autobahn durch die Stadt bauen sollen. Ich sage einfach, hört auf mit dem Aussperren und dem Schlechtmachen vom Auto. Es gehört zu einer Grossstadt, dass Autos drin rumfahren. Es gehört auch dazu, in einem Quartier, Tempo 30, absolut keine Diskussion, machen wir. Aber auf einer Hauptstrasse, von A nach B, auf einer grossen Route, auf einer kantonalen Strasse, wo man vom einen Quartier ins nächste kommt, da muss man 50 fahren können. Und das hat die Stadt Zürich übertrieben mit diesen Tempo-30-Zonen, die sie überall gemacht haben, zum Teil auch nur, um die Leute zu schikanieren. Und ich glaube, da hat der Kanton jetzt einfach die normale Ordnung wiederhergestellt, dass der Kanton für seine eigenen kantonalen Strassen die Hoheit hat. Und das ist eigentlich ein total vernünftiger Entscheid.
Also der andere Punkt, dass wir die Tempo 30, Tempo 50 Debatten und auch mit dem Clinch mit dem Kanton und der Kantonstrasse. Mhm. Der andere Punkt, wo die Stadt ja relativ stark reguliert, sage ich einmal, der Bammert hat das schon angelegt, ist das mit den Parkplätzen. Wir bauen einfach Parkplätze ab. Mhm. Und irgendwann merken dann die Leute schon, können wir ihr Auto nicht mehr abstellen und können wir nicht mehr mit dem Auto. Ist das der richtige Weg?
Es ist ja, ich finde es immer wieder spannend, wie einfach immer gesagt, es werden nur Parkplätze abgebaut. Also man muss schon sehen.
Also wo haben wir noch eingebaut?
Die Stadt, also die Eigentümerinnen, die Häuser bauen, sind verpflichtet, um 1,5 Parkplätze pro Wohnung zu bauen.
Aber auch Veloabstellplätze.
Ja, das ist auch. Nein, aber ich würde wie sagen, es gibt Parkplätze. Die Stadt hat bis jetzt halt einfach extrem günstig den öffentlichen Raum den Autofahrenden zur Verfügung gestellt. Und jetzt kommt logischerweise, ich verstehe das schon, wenn man ein Auto, also ich habe kein Auto, aber wenn man jetzt ein Auto hat und jetzt halt auf einmal das Vierfache von dem muss zahlen, was man vorher gezahlt hat, dass das ein Schock, das verstehe ich total. Aber man muss auch sehen, also ich wohne auch in einer Neubausiedlung und in dieser Siedlung haben wir eine Tiefgarage. Die Tiefgarage ist leer, aber die blauen Parkplätze sind voll. Also ich glaube nicht, dass die Stadt da ist, dass man mit den öffentlichen Finanzen, den öffentlichen Raum subventionierte Autofahrer, die müssen abgeben, oder? Es gibt genug Parkplätze, die sind halt einfach in privater Hand, die werden für die Leute aber auch gebaut und dann kann man auch dort unten parkieren.
Aber jetzt reden wir nur über den Preis, wir reden nicht über Abbau. Sie sagen, es soll nicht subventioniert sein, das kostet jetzt halt einfach mehr oder es soll angepasst werden vom Preis. Aber jetzt reden wir ja nicht über Abbau. Und ihr sagt, es wäre permanent
Abholz. Es ist offensichtlich, nein, es ist offensichtlich, dass es abgeholt wird. Man fährt durch die Stadt, man sieht an allen Ecken und Enden am Boden, man sieht sie, wenn man die Parkplätze, wo man
weggemacht hat. Auf
dem Monat, das ist noch blockiert.
Ja,
man sieht den Abbau und der Abbau findet nicht überall nur dort statt, wo irgendwie dann zum Beispiel ein Veloweg oder ein Baum gebaut oder eine Baumpflanze wird, sondern zum Teil findet der Abbau einfach statt, dass es abgebaut ist. Also dort wieder reine Schikane. Natürlich, es gibt schon Tiefgarage, aber sonst ist man immer so wahnsinnig sozial. Du hast vorhin deine sozialliberale Seite hervorgehoben. Wenn es um Autofahrer geht, ist es dann aber plötzlich nicht mehr so wichtig. Da ist es dann plötzlich egal, dass halt ein Autofahrer, eben vielleicht eine ältere Person oder eine gehbehinderte Person, dass die dann einfach viermal mehr muss zahlen. Das ist dann egal.
Vor einem Jahr hat der Tag eine Studie herausgebracht, die ganz klar aufgezeigt hat, dass vor allem die besser Verdienenden und eher im oberen Mittelstand ein Auto in der Stadt haben. Und denen traue ich das doch zu, dass sie sich einen Parkplatz in ihrem Parkhaus zum Beispiel leisten können.
Gut, also wir sind da noch jetzt, wir haben gerade gestern ist ein Entscheid gewesen,
Parkplatzkompromiss
wegen der Parkplatz, da finden wir uns nicht beim Tempo 30 und beim Tempo 50 finden wir uns sehr wahrscheinlich auch nicht. Wir machen noch mal einen Gump. Auch wieder im Fokus, muss man sagen, in der Stadt Zürich ist Drogenpolitik. Wieder eine offene Drogenszene, wieder Sicherheitsfragen, Anwohner, die sich nicht mehr sicher fühlen, Spielplätze, die nicht mehr gebraucht werden können. Hat die Stadt Zürich das Drogenproblem aktuell einfach nicht unter Kontrolle?
Ich würde sagen, wir haben es wieder unter Kontrolle. Im Sommer hat es tatsächlich mehrere Personen gegeben, die im Quartier gelebt haben. Es war vor allem dort rund um die Bäckeranlage, wo das gespürt haben, dass man die Konsumräume dort geschlossen hat und da eine offene Szene wieder an den Tag gekommen ist. Und ich verstehe jede Familie, die mit einem kleinen Kind dort wohnt und das nicht gerne möchte in seinem Quartier haben. Darum ist es aber auch so wichtig, dass der Stadtrat auch ziemlich schnell dann Gott sei Dank gehandelt hat und einen Konsumraum wieder geöffnet hat und das jetzt einigermaßen wieder unter Kontrolle gebracht hat. So wie ich es jetzt gehört habe aus dem Quartier raus, ist im Moment wieder ruhiger geworden.
Da höre ich andere Stimmen. Also,
Sie teilen die Meinung nicht?
Nein, also ich höre schon andere Stimmen. Also, der Kreis 4, ich bin viel unterwegs und kenne wirklich Leute, die dort arbeiten. Also, die sagen mir etwas anderes. Also, es wird langsam eine prekäre Situation. Beschaffungskriminalität, Junkies, die Leute belästigen. Drogen, die offen in Hauseingängen konsumiert werden, das ist in einer Stadt wie Zürich nicht würdig. Mm-mm. Ich glaube, die Stadt hat in den letzten Jahrzehnten Erfolg mit ihrer Vier-Säulen-Politik, aber ich glaube, die eine Säule, die Repression, die muss einfach auch wieder irgendwo einen höheren Stellenwert bekommen. Also, ich sehe nicht ein, warum man so Leute machen lassen. Die Polizei muss da härter durchgreifen. Und sie muss auch auswärtige Drogenkonsumenten sofort zur Zürcher Gemeinde zurückschaffen. Es kann nicht sein, dass die Stadt Zürich auch noch diese Last trägt, vom Drogenkonsum.
Aber das heisst, Sie akzeptieren durch das einen gewissen Verlagerungsmechanismus. Das weiss man von früher. Wenn es zu viel Repression gibt an einem Ort, dann löst man das Problem nicht, sondern man verlagert es einfach.
Du bist ja eine Vier-Säulen-Politik. Man muss diesen Leuten schon auch helfen. Ich sage nicht, man soll Drogensüchtigen in den nächsten Kerker sperren, aber man muss dafür sorgen, dass die Bevölkerung geschützt wird.
Also Konsumräume auch ausbauen?
Ja, ausbauen, wo es nötig ist, aber eben vor allem nur für Leute von der Stadt und nicht für Auswärtige. Es kann nicht sein, dass Auswärtige bei uns neue Infrastruktur brauchen und die Sicherheitsbehörden beschäftigen. Und ich glaube, hier, wir haben eingangs geredet, wo man allenfalls mehr Geld ausgeben könnte für die Sicherheitskräfte. Und das ist eine Kernaufgabe vom Staat. Ich finde, muss mehr Geld ausgeben werden. Es braucht wieder mehr Polizisten, die durchgreifen können. Insbesondere auch bei Demos, vielleicht noch ein anderes Thema, das wir ansprechen können. Es ist gerade jetzt in den Tagen wieder eine Demo massiv eskaliert. Ich verstehe nicht, warum dass es an Demos, egal ob bewilligt oder unbewilligt, Unbewilligte darf es sowieso nicht geben, aber warum das an bewilligten Demos Sachbeschädigungen überhaupt geduldet werden. Da muss durchgegriffen werden und ich bin der Meinung, die politische Führung stärkt ihren Polizistinnen und Polizisten einfach den Rücken nicht genug, dass die sich auch manchmal gar nicht getrauen, richtig durchzugreifen.
Machen wir nochmal den Gump zurück von den Demos zu den Drogen. Prävention, Betreuung, ja, aber Ueli Bammer sagt, ja, es braucht auch mehr Polizei, mehr Repression.
Ich glaube, die Vier-Säulen-Politik hat uns eins gelehrt und auch der Platzspitz hat uns eins gelehrt, dass Repression leider bei suchterkrankten Menschen wenig hilft. Oder? Das führt nur dazu, dass es das Problem verlagert wird. Die Personen sind dann nicht weniger kriminell, sie sind nicht weniger süchtig. Also wir müssen vor allem dort schauen, dass die Personen in einem geschützten Rahmen sich bewegen können, ihren Konsum können irgendwie in einem geschützten Rahmen stattfinden. Aber ja, also mir ist natürlich auch ein Anliegen, dass die Bevölkerung geschützt wird. Also ich finde es nicht lustig, wenn ich höre, dass irgendwo Spritzen rumliegen und Kinder dort nebenan spielen. Also es ist überhaupt nicht das, was ich irgendwie befürworte. Ich glaube aber auch, also wir haben jetzt einen Konsumraum geschaffen, ich bin mir unsicher, wo es ja auch darum geht, dass man nachher ein bisschen, die Personen wieder in ihre Heimatgemeinden eigentlich so ein bisschen kann zurückfinden lassen. Ich glaube, das ist der richtige Weg, dass man die Unterstützung dort leistet. Aber wir werden halt auch da, dass wir halt einfach in so einer Zentrumstadt sind, werden wir halt immer auswärtige konsumierende Personen bei uns haben. Also ich glaube, von dem werden wir halt wie nie wegkommen. Das wird halt ein Thema bleiben. Ich glaube, wir müssen einfach schauen, dass wir es da irgendwie in den Griff kriegen.
Gut. Demos ist ein anderes Thema für eine andere Sendung. Wir machen einen schönen Abschluss. Ein Fest und eine Machtfrage. Das traditionelle Zürichfest ist 2023 das letzte Mal durchgeführt worden. Ob, wann und in welcher Form das überhaupt zurückkommt, das steht in den Sternen. Der Stadtrat prüft momentan das Konzept. Ist die Entwicklung politisch richtig oder vor allem ein Verlust für Zürich?
Ich glaube, es ist ein Verlust für Zürich. Also ich bin zwar keine Zürich-Festgängerin, mir ist das immer absolut zu viel mit den Menschenmassen dort. Aber ich finde schon, dass man die Grossfeste, wo wir bis jetzt hatten, etwas schön sind. Ich würde das Zürichfest heute vermutlich auch etwas anders machen. Ich glaube, es ist jetzt auch der Zeitgeist, dass gewisse Feste anders ausgestaltet werden. Das Fest hat man ja 20, 30 Jahre immer ein bisschen ähnlich gestaltet. Darum bin ich offen, dass man das auch mal anders machen darf. Aber es ist natürlich mega schade, dass zum Beispiel der ESC, dass der nicht bei uns können stattfinden, oder? Aber dass wir eine Street Parade haben oder dass wir eine Rad-WM haben, also die Grossanlässe, das finde ich etwas sehr Unterstützenswertes.
Also 2026 ist ja nicht nur eigentlich das Wahljahr, sondern es wäre ja auch ein Zürich-Festjahr. Jetzt gibt es eben kein. Also ist es dann klar, deutsch und deutlich gesagt, ein politischer Fehler gewesen, dass man das einfach abgesagt hat?
Ja, ich meine, ich glaube, die Wurzeln liegen tiefer. Es liegt an der Überregulierung, dass man immer mehr Auflagen muss, an Nachhaltigkeit und an Sicherheit muss erfüllen. Oder dann hat man zum Beispiel, ist von Linksgrün immer wieder die Flugshows kritisiert worden, etwas, was die Leute wirklich sehr, sehr gerne gesehen haben. Das Feuerwerk hat man gerne gehabt.
Also das gehört für Sie schon zum Zürichfest?
Das gehört für mich ein bisschen dazu. Ja, es ist ein Traditionsanlass, der jetzt nicht mehr stattfinden kann, weil eben immer mehr so Auflagen gemacht werden. Es gibt auch in anderen Bereichen, dass man zum Beispiel beim Weihnachtsmarkt wahnsinnig mühsam mit dem System, dass man Becher muss zurückbringen muss. Das ist alles gut gedacht, aber es führt einfach zu einer Überregulierung und das macht es für die Organisatoren immer schwierig. Und ich glaube, das war am Ende auch der Grund, warum man das Zürichfest dann halt einfach nicht mit vernünftigem Masse können organisiert werden
konnte. Zürich heisst, Street Parade kann
ja, das hätte vielleicht ein anderes Konzept. Also ich weiß nicht, was es liegt. Ja, offenbar, aber zu welchem Preis und mit welchem Aufwand, das ist natürlich die Frage. Vielleicht hat das so ein Komitee wie beim Zürichfest überfordert und vielleicht ist dort Street Parade professioneller. Das ist gut möglich.
Gut, letzte Frage. Gleiche Frage an Sie beide, Serap Karima. Wenn Sie jetzt nicht hier am Tisch sitzen, sondern dieser Diskussion von außen zugeschaut hätten, Welche Kandidatin würden Sie jetzt wählen als neue Stadtpräsidentin, neue Stadtpräsident und warum?
Ja, also ich würde ganz klar Frau wählen. Das ist ganz tief in meiner Überzeugung, dass wir bei der Gleichstellung vorwärts machen müssen und dass es an Spitzenpositionen Frauen braucht. Und da bin ich immer sehr gewillt, auch um das parteipolitisch unabhängig zu machen. Also ich unterstütze, egal von welcher Couleur, Parteien, Frauen in den Parteien. Ja.
Uri Bommert, und welches ist aus Ihrer Warte als Zuschauer der Kandidat, Kandidatin, die man muss wählen muss und warum?
Gut, ich würde natürlich eher mich wählen, einfach weil ich natürlich ein anderes Programm biete als meine Kontrahentin, die eher so ein bisschen auf dem Bereich von dem gelaufen ist, was heute schon gemacht wird in der Stadt Zürich. Aber am Ende des Tages haben wir eine gute Diskussion gehabt. Und am 8. März entscheiden dann die Wählerinnen und Wähler, wer sie wählen.
Genau, am 8. März wissen wir mehr. Vorerst ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Der Kampf ums Zürcher Stadtpräsidium, das ist der zweite Teil von unserer konkreten Doppelausgabe mit dem Ueli Bammert von der SVP und der Serap Karimann von der GLP. Und nachher an dieser Stelle dann der Raphael Golta von der SP und der Perporim Avdili von der FDP. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander.
Konkret ist Ihnen präsentiert worden von Reiswolf, Ihrem Spezialist für Akten- und Datenvernichtung, ob digital oder analog.